Ja, einen schönen guten Morgen. Ich habe die Zeit sehr genossen, diese Lieder zu singen, zu Gott hinzusingen, Gott anzubeten. Und schätzt euch glücklich, dass ihr solche Musiker habt, so ein Musikteam. Richtig klasse habt ihr das gemacht. Und ich fühle mich wohl, wieder hier zu sein. Es gibt ja gute Traditionen. Eine davon ist, einmal im Jahr komme ich nach Selb. Mehr schaffe ich nicht, aber immerhin. Es ist regelmäßig. Ja? Ich bin regelmäßig hier. Stell dir vor, du hättest heute Geburtstag. Hat jemand hier heute zufällig Geburtstag? Nee, aber ihr könnt es euch alle gut vorstellen. Ja? Stell dir vor, du hättest heute Geburtstag und stell dir vor, du bekämst eine Glückwunschkarte. Und auf dieser Glückwunschkarte steht drauf, ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du auf gar keinen Fall zufrieden bist. Ups, was hat der gegen mich? Du würdest dich wahrscheinlich schon wundern über so eine Glückwunschkarte. Und ich möchte heute Vormittag euch einen Mann vorstellen, keine Ahnung, ob ihr ihn kennt, ob ihr schon mal über ihn gelesen habt, aber einen Mann, auf den dieser Glückwunsch passt. Dieser Glückwunsch wohl dem, der nicht zufrieden ist mit seinem Leben. Wohl dem, der nicht zufrieden ist mit seinem Leben. Und es gibt ja solche Unzufriedenheit und es gibt solche Unzufriedenheit. Also es gibt eine Art von Unzufriedenheit, die ist total negativ, die ist zersetzend, die ist neidisch, die ist freudlos. Das ist eine ganz negative Unzufriedenheit. Aber es gibt auch eine andere Art von Unzufriedenheit, die ist positiv. Die ist ganz und gar positiv. Das ist eine Unzufriedenheit, die motiviert, die weiß, es gibt noch mehr, die weiß, es ist mehr möglich. Und das ist eine positive Art von Unzufriedenheit. Der Name dieses Mannes, den ich euch heute Vormittag vorstellen möchte, der steht in einem der wahrscheinlich am wenigsten gelesenen Teile der Bibel. Er kommt im Alten Testament vor, in den sogenannten Geschichtsbüchern, im ersten Buch Chronik. Und in diesem Buch, ersten Buch Chronik, da finden sich ellenlange Namenslisten. Da steht immer, wie der Vater hieß und wie der Sohn hieß und wer wen gezeugt hat und wer wie lange gelebt hat. Also Seite um Seite solche Geschlechtsregister, solche Namenslisten. Ist jetzt nicht so spannend zu lesen, aber in diesen Namenslisten, in diesen Geschlechtsregistern wird ab und zu einer Person vielleicht noch ein Satz dazu erwähnt oder zwei Sätze. Und das ist immer interessant, darauf zu achten, wenn in diesen einigermaßen langweiligen Aufzählungen plötzlich zu jemandem etwas noch erwähnt wird, weil das scheint dann wirklich auch wichtig zu sein. Ja, bei dem Mann, den ich euch vorstellen werde, da hält der Schreiber einen Moment inne. Und wir erfahren ein bisschen mehr über ihn. Die Information ist immer noch total spärlich, aber trotzdem aufschlussreich. Und jetzt wollen wir es endlich lesen. Es sind nur zwei Verse. Erstes Buch Chronik. Wenn ihr das sucht in eurer Bibel oder in eurem Smartphone, also bei mir ist es Seite 506. Falls euch das hilft irgendwie. 1. Chronik 4, die Verse 9 und 10. Und Jabez, das ist der Name, der Mann, Jabez. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sagte, ach, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, damit kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. So viel. Die Situation, erstmal versuchen wir die Situation von diesem Jabez zu erfassen. Irgendwie liegt so eine eigenartige Spannung über seinem Leben, über diesen wenigen Sätzen, die wir hier über ihn gelesen haben. Einerseits heißt es, er war angesehener als seine Brüder. Und wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, was der Grund war, dass er angesehener war. Man kann ein bisschen spekulieren. Vielleicht hat er irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder Eigenschaften oder Begabungen gehabt, die ihn so ausgezeichnet haben vor seinen Geschwistern, vor seinen Brüdern. Oder vielleicht hatte es auch mit seiner Art zu beten zu tun. Wir erfahren hier ja ein Gebet, das er zu Gott gerichtet hat. Vielleicht hat es damit zu tun. Und das ist das eine. Und die andere Seite ist aber, dass scheinbar sein Leben von Anfang an irgendwie unter einem ungünstigen Vorzeichen stand. Der Start ins Leben war bei ihm wohl schon außerordentlich, ungewöhnlich schwierig. Und das war dann letztlich auch der Grund für seinen Namen, für den wenig schmeichelhaften Namen, nämlich Jabez, und das bedeutet Mühsal oder Schmerz. Mühsal oder Schmerz. Wer will schon so heißen? Also ich wollte nicht so heißen. Das ist kein klangvoller Name, und wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, denke ich mir so, der Junge ist gestraft fürs Leben, oder? Mit so einem Namen. Es ist klar, Kinder kriegen geht nicht ohne Schmerzen. Ja, das ist so. Aber bei Jabez scheint es schlimmer als normal gewesen zu sein, sodass seine Mutter ihm diesen Namen gegeben hat. Vielleicht, das ist jetzt aber auch nur Vermutung, Spekulation, vielleicht waren ja mit seiner Geburt auch für die Mutter noch andere Schmerzen verbunden als jetzt die körperlichen Schmerzen einer Geburt. Vielleicht hatte der Vater des Kindes sie während der Schwangerschaft verlassen. Oder vielleicht war er gestorben während der Schwangerschaft. Vielleicht war die Familie in extremer finanzieller Bedrängnis, in finanzieller Not. Und diese Perspektive, noch ein Kind durchfüttern zu müssen, hat sie irgendwie verzweifelt gemacht. Jedenfalls, was auch immer der Grund war, ist dieser Junge später auf Schritt und Tritt erinnert worden, wie viel Schmerzen er seiner Mutter, wie viel Schmerzen er seiner Familie zugefügt hat, dadurch, dass er auf die Welt gekommen ist. Mühsal, kommt bitte aus dem Sandkasten, Mittagessen ist fertig, stellt euch das mal vor, wenn so nach dir gerufen wird. Und die anderen Kinder können grausam sein, können brutal sein, die anderen Kinder werden sich lustig gemacht haben über ihn, werden gesagt haben, na, deine Mutter muss ja begeistert gewesen sein über dich, dass die dir so einen Namen gegeben hat. Kann sich vorstellen, wie er dem Spott ausgesetzt war. Und dann hat er als Kind irgendwann in der Torah-Schule gelernt, Schmerz, so heiße ich, das ist mein Name, Schmerz hat noch dazu was mit Sünde zu tun, irgendwie. Also da steht im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 16, sagt Gott, ich werde sehr vermehren, also zu Eva, ich werde sehr vermehren die Mühsal, da ist dieses Wort, die Mühsal deiner Schwangerschaft mit Schmerzen, da ist nochmal dieses Wort, sollst du Kinder gebären. Okay, irgendwie hat es auch noch was mit Sünde zu tun. Schwierig, so einen Namen zu tragen. Und jetzt zu diesem Gebet, das Jabez gesprochen hat. Dieses Gebet, ich lese es nochmal vor. Jabez rief den Gott Israels an und sagte, ach, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Das ist ein interessantes Gebet. Das ist ein aufschlussreiches Gebet. Er bittet also um Erweiterung seiner Grenzen. Er bittet um Gottes Segen. Und das war sicherlich eine sehr konkrete Bitte in zweifacher Hinsicht, nämlich die Bitte um mehr Land, um mehr Lebensraum, und gleichzeitig die Bitte um Schutz und um Bewahrung, weil er wusste, mehr Land bedeutet auch mehr Feinde. Deswegen brauche ich auch mehr Schutz von Gott. Und vielleicht hing mit dieser Bitte auch der Wunsch zusammen, dass sein Leben nicht unter dieser Etikette bleibt, Sohn der Mühsal zu sein. Sohn der Schmerzen zu sein. Vielleicht hat er sich gedacht und gesagt, ich will nicht, dass das über meinem Leben steht am Ende, sondern ich will, Gott, dass dein Segen über meinem Leben steht. Das wünsche ich mir. Das ist meine Sehnsucht. Ich wünsche mir, dass deine Hand über meinem Leben steht. Und machen wir uns kurz bewusst, zu wem er da gebetet hat. Zu welchem Gott er gebetet hat. Das heißt, zu dem Gott Israels. Das ist der Gott, der einmal in der Vergangenheit ein ganzes Volk befreit hat aus Schmerzen und aus Mühsal in Ägypten. Der ein ganzes Volk befreit hat aus den Händen der ägyptischen Sklaventreiber. Und in 2. Mose 3,7 lesen wir, dass Gott sagt, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine, hier ist wieder das Stichwort, ja, ich kenne seine Schmerzen. Darum bin ich herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Zu diesem Gott betet der Jabez, der den Namen Mühsal und Schmerz hat. Zu dem Gott, der ein ganzes Volk aus Mühsal und Schmerz befreit hat und gerettet hat. Und der seinem Volk eine neue Zukunftsperspektive gegeben hat. Der gesagt hat, ich werde euch in ein Land hinaufführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott hat sein ganzes Volk in ein neues Land, in eine neue Zukunft geführt. Zu dem Gott betet Jabez und sagt, Gott, ich wünsche mir, dass du das für mich machst. Und die Motivation von Jabez, ich glaube, seine Motivation war nicht Egoismus. Das war nicht Habgier, so ich will mehr, ich will einfach mehr haben, mehr Besitz, mehr Land. Oder es war, glaube ich, auch kein Geltungstrieb, ich will mehr Macht oder sowas. Warum glaube ich, dass das nicht der Fall war, dass es keine egoistischen Motive waren? Das zeigt die Erfahrung, die er macht. Die Erfahrung, die Jabez macht, nämlich die Reaktion von Gott. Es heißt am Ende dieses kurzen Abschnittes, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Gott schenkt ihm das. Gott stellt sich zu ihm. Gott stellt sich zu dem Wunsch seines Herzens. Und er hat ihm tatsächlich mehr anvertraut. Er hat ihm tatsächlich seine Grenzen erweitert. Machen wir mal einen kurzen Schwenk zu uns. Vielleicht habt ihr schon irgendwie parallel auch gedacht, so über euer Leben, über dein Leben, was solche Grenzerfahrungen in unserem Leben sein könnten. Wo stoßen wir an Grenzen? Wo müssen wir mit Grenzen leben? Welche Grenzen kennen wir in unserem Leben? Und ich würde euch gern einen Augenblick die Gelegenheit geben, mit eurem Nebenmann oder Nebenfrau mal ganz kurz zu überlegen. Grenzen in unserer Zeit, in unserem Leben, in deinem Leben, wo kennst du? Und denkt ruhig in ganz unterschiedliche Richtungen. Welche Grenzen gibt es oder kann es geben in unserem Leben? Es darf jetzt ruhig mal ein bisschen so Gebrummel geben. Also ihr könnt mal nach links oder rechts oder vorne oder hinten, das ist mir auch egal, einfach ganz kurz einen Austausch haben. Also es wird ruhiger, deswegen mache ich mal weiter. Und ich versuche jetzt einfach mal zusammenzufassen, was ihr alles gesagt habt. Darf ich? Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich so gehört habe. Also ich habe natürlich nichts verstanden. Aber also ich glaube, zum einen habt ihr wahrscheinlich Dinge genannt, die könnte man so zusammenfassen, Grenzen äußerlicher Art. Also irgendwie äußere Begrenzungen in unserem Leben. Zum Beispiel hinsichtlich von Finanzen, ja, also finanzielle Grenzen, dass einem gesteckt sind. Oder körperliche Begrenzungen, irgendeine Krankheit oder Behinderung oder einfach irgendeine körperliche Einschränkung, die eine Begrenzung bedeutet. Oder vielleicht einfach eine angeschlagene Gesundheit, eine geringe Belastbarkeit, die jemand empfindet. Es könnte auch sein, so eine Begrenzung, eine bestimmte familiäre Situation, die eine Einschränkung bedeutet. Keine Ahnung, vielleicht 4 Kinder, die einen total herausfordern und man geht auf dem Zahnfleisch im Moment. So. Oder ein Ehepartner, der die Gemeinde ablehnt, zu der du aber gerne gehst. Oder vielleicht die Situation, alleinerziehend zu sein und Unterstützung zu vermissen und was auch immer. Grenzen äußerlicher Art könnten auch sein, bestimmte Fähigkeiten, die wir gerne hätten, die wir aber nicht haben. Oder vielleicht im Blick auf Gemeinde gedacht, äußere Grenzen, vielleicht auch ja finanzielle Grenzen oder eine Mitarbeitersituation, zu wenig Mitarbeiter oder bestimmte Begabungen, die man bräuchte und sie sind gerade nicht zur Verfügung und so weiter. Also irgendwie äußerliche Grenzen. Es gibt aber auch andere. Es gibt auch Grenzen, wie soll man es nennen, seelischer Art vielleicht. Dass jemand bestimmte Verletzungen, bestimmte Verwundungen in seinem Herzen mit sich rumschleppt, die ihn blockieren. Oder so eine Grenze seelischer Art könnte auch sein, ein sehr geringes Selbstwertgefühl, woher auch immer das kommt. Oder so auch so ein Stigma, so eine Etikette, ungewollt oder ungeliebt oder unnütz oder Versager, was auch immer auf so einer Etikette draufsteht. Oder es können auch Grenzen vielleicht charakterlicher Art sein. Zum Beispiel, dass jemand sehr, sehr ungeduldig ist. Vielleicht recht aufbrausend oder vielleicht Mühe hat, dass er nachtragend ist oder ängstlich, was auch immer, irgendwelche solche Eigenschaften oder dass jemand einfach sehr stark in einem negativen Denken sich bewegt oder sehr stark Sorgen sich macht und das irgendwie nicht ablegen kann. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Grenzen und Begrenzungen, mit denen wir auch hier und da und jeder vielleicht auch irgendwie anders konfrontiert sind. Und ich habe überlegt, also von diesem Jabez her, was finde ich in der Bibel, im Wort Gottes, für Wege, für Möglichkeiten, mit Grenzen umzugehen. Und ich habe versucht, drei biblische Aspekte des Umgangs mit Grenzen euch zu zeigen. Vielleicht gibt es noch mehr. Ich bin immer gern dankbar für Ergänzung. Aber ein erster Gedanke, das ist das Stichwort Grenzen annehmen. Grenzen anzunehmen. Ja dazu zu sagen. Und an der Stelle denke ich, vielleicht mancher von euch auch, als erstes an Paulus. Ein Mann, der uns im Neuen Testament begegnet. Und Paulus Kanzen schlage. So beschreibt er selber das. Und es ist nicht ganz klar, was das war, was das für eine Krankheit war. Es gibt, die Ausleger haben bestimmte Vermutungen, was es gewesen sein könnte. Aber was auch immer es war, Paulus hat darunter gelitten. So viel ist sicher. Paulus hat darunter gelitten, dass er mit dieser Schwachheit leben musste. Und er hatte doch eine Berufung von Gott. Er hatte doch eine große Berufung und er steckte voller Pläne. Und sein Leben war wirklich ein Abenteuer mit Gott. Und er hat so die Arbeit im Osten, da in Kleinasien, hat er irgendwie als abgeschlossen betrachtet. Und jetzt ging sein Fokus Richtung Westen. Als nächstes hatte er Rom angepeilt und Rom sollte so die Basis sein für die missionarische Arbeit Richtung Spanien. Also voller Pläne. Und das waren Pläne, die ihm doch Gott auch irgendwie gegeben hatte. Und deswegen, weil er diese Begrenzung hatte, hat Paulus Gott bestürmt. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal. Immer wieder hat er dafür gebetet. Und er hat nicht einfach nur mal ein Gebet gesprochen, sondern er hat Gott angerufen. Er hat Gott angefleht, von ihm abzulassen, ihm das wegzunehmen. Er hat ernsthaft gebetet, Gott, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern und diese Begrenzung von mir nehmen mögest. So, das sind die Worte geliehen von Jabez. Und auch Paulus hat nicht egoistisch gebetet, da bin ich sicher. Er hat nicht einfach gebetet, um es etwas einfacher zu haben. Sondern Paulus wollte das wegen seinem Dienst, wegen seinem Auftrag, damit er besser, effektiver, ungehinderter arbeiten kann für seinen Herrn, für Jesus. Und Gott sagt nein. Gott sagt nein. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder nach einer anderen Übersetzung, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Paulus war ein Mann, der das gelernt hat, der das lernen musste. Und er hat es nicht selten unter Tränen gelernt, was das heißt, mit dieser Begrenzung zu leben. Aber Paulus ist irgendwann an einem Punkt gekommen, dass er seine Schwachheit und seine Grenzen und mit alles, worin sich das gezeigt und geäußert hat, Krankheit, Leid, Probleme, Gefahren, er schreibt mal eine ganze Liste, ein halbes Kapitel, was er alles durchgemacht hat. Er ist dahin gekommen, dass er das nicht nur irgendwie notgedrungen annehmen und akzeptieren konnte, sondern dass er es sogar bejahen konnte und noch mehr sagt, dass er sich dessen rühmen konnte. Das ist schon, finde ich, ziemlich krass, dass er sich darüber freuen konnte, auch über die Grenzen, auch über die Schwierigkeiten und sie als Chance sehen. Und Paulus selber hat da hinten irgendwie eine geistliche Dimension erkannt. Er hat erkannt, das hat was mit Gott und mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Er sagt selber in 2. Korinther 12, zweimal sagt er es, dass Gott es so gemacht hat, damit ich mich nicht überhebe. Zweimal sagt er, damit ich mich nicht überhebe, damit ich auf dem Teppich bleibe, damit ich nicht abhebe, damit ich nicht stolz werde. Das war seine Deutung, seine Interpretation von dem, dass Gott ihm das nicht weggenommen hat. Und ich glaube, es muss nicht immer diese Zielrichtung haben, muss nicht immer diese Bedeutung haben, aber es wird, da bin ich mir schon sicher, immer eine geistliche Dimension geben, wenn wir mit Grenzen, mit Begrenzungen leben müssen. Es hat immer eine geistliche Dimension. Und Paulus gipfelt dann sozusagen in der Aussage, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich in Wahrheit stark. Warum? Weil meine Schwachheit, das ist sozusagen der Offenbarungsort von Gottes Kraft. Oder wie es mal jemand als Buchtitel formuliert hat, meine Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Meine Begrenztheit macht Gottes Größe nur umso größer, umso sichtbarer, umso deutlicher. Und vielleicht ändert Gott nicht meine Situation oder deine Situation, aber er ändert mich in der Situation. Dass ich mich nicht selbst bemitleide, dass ich nicht mehr aufbegehre gegen meine Situation, dass ich nicht so in Rebellion lebe gegen mich selbst, gegen meine Umwelt, gegen meine Situation, gegen meine Begrenzungen, gegen Gott, sondern dass ich lerne, mit Grenzen zu leben, dass ich lerne, wirklich dieser Zusage von Gott zu vertrauen, meine Gnade ist für dich genug. Und deswegen zu diesem ersten Punkt, mit Gottes Hilfe kann ich Grenzen in meinem Leben annehmen und Gott darin verherrlichen. Ein zweiter Gedanke, Grenzen erweitern, Grenzen irgendwie sprengen und erweitern. Und da haben wir das Beispiel von dem Jabez gelesen, der das gebetet hat und auch erfahren hat, dass Gott seine Grenzen erweitert hat. Im Jakobusbrief lesen wir mal die Aussage, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Oder wir finden es auch positiv formuliert, bittet und es wird euch gegeben. Matthäus 7, bittet und es wird euch gegeben. Ich glaube, unser Problem, manchmal auch mein Problem, ist, dass wir gar keine Erwartung haben an Gott oder keine Erwartung mehr haben an Gott, dass wir überhaupt nicht mehr mit seinen Möglichkeiten rechnen, dass wir Gott klein gemacht haben, dass wir gar nicht mehr damit rechnen, dass sich etwas ändern könnte, dass wir uns viel zu früh und viel zu leicht abfinden mit einer Situation, wie sie ist oder dass wir so sind, wie wir sind. Dass wir zu wenig damit rechnen, dass Gott nicht kleinlich ist, dass Gott nicht geizig ist, sondern dass Gott gerne gibt, großzügig, freigebig gibt, dass er gerne schenkt, dass er gerne austeilt, dass wir das nicht im Blick haben. dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, damit kein Schmerz mich treffe. Das war das Gebet von Jabez. Grenzen erweitern, was könnte das jetzt praktisch heißen? Ich glaube, man kann da auch wieder an ganz verschiedene Dinge denken. Ich nenne einfach nur ein paar Beispiele. Es könnte heißen, dass ich mit Jesus meine Vergangenheit aufarbeite, dass ich sein Licht hineinlasse in meine Vergangenheit, dass ich Heilung erfahre von Dingen, die ich vielleicht in meinem Leben erfahren habe. Das sind selbstverständlich Dinge, die nicht von heute auf morgen passieren, wo man nicht einen Schalter umlegen kann, sondern was Prozesse bedeutet. Aber das könnte es bedeuten, Grenzen zu erweitern. Es könnte bedeuten, von Jesus bewusst, willentlich meine Persönlichkeit prägen zu lassen, dass ich vielleicht geduldiger werde oder dass ich vielleicht mutiger werde, dass ich vielleicht beständiger werde. Es könnte auch bedeuten, dass ich mir von Jesus Gaben oder Verantwortung, Einsatzmöglichkeiten vermehren lasse. Dass ich nicht zufrieden damit bin, dass mein Leben geordnet und etabliert abläuft. Dass ich diese Sehnsucht habe, dass mein Leben ein Abenteuer für Gott und ein Abenteuer mit Gott wird oder bleibt. Dass ich mich rausrufen lasse aus meiner Komfortzone, in der ich mir es vielleicht ganz gut eingerichtet habe. Es könnte bedeuten, auf Menschen zuzugehen, wo es mir schwerfällt, auf sie zuzugehen. Zum Beispiel, weil sie aus einem anderen Land kommen, aus einer anderen Kultur oder wie auch immer. Und ein Zitat, ich weiß leider nicht, wo es her ist, aber ein Zitat an der Stelle, um Gottes Segen bitten, heißt nicht, nur einfach mehr von dem zu wollen, was wir auch aus eigener Kraft erreichen könnten. Es heißt, um die Freisetzung der wunderbaren und unerschöpflichen Güte Gottes in unserem Leben zu ringen. Ich lese vielleicht nochmal diesen Satz. Um Gottes Segen zu bitten, heißt nicht, nur einfach mehr von dem zu wollen, was wir auch aus eigener Kraft erreichen könnten. Es heißt, um die Freisetzung der wunderbaren und unerschöpflichen Güte Gottes in unserem Leben zu ringen. Und das eben nicht aus Egoismus, sondern wirklich zur Ehre von Gott und nie losgelöst von einer echten Beziehung zu Gott. Psalm 37, habe deine Lust, habe deine Freude am Herrn, an Gott, dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Mit Gottes Hilfe kann ich meine Grenzen erweitern. Und der letzte Aspekt, Grenzen überwinden. Annehmen, erweitern, Grenzen überwinden. Es gibt eine Grenze, die zuallererst zu überwinden ist. Das ist diese grundsätzliche Grenze zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Gott und uns Menschen. Jesaja 59 heißt es, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Hier ist die Rede von einer Grenze, von einer Kluft, von einer Trennung, von einem Graben. Und das betrifft die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Diese Beziehung, die gibt es nicht mehr einfach so. Die gibt es nicht mehr einfach so, seit der Mensch sich aufgelehnt hat gegen Gott. Als Geschöpf hat der Mensch sich distanziert von Gott. Das ist das, was in der Bibel mit dem Begriff Sünde bezeichnet wird. Und Gott hat diese Distanzierung des Menschen bestätigt, indem er ihn aus dem Paradies vertrieben hat. Die Gemeinschaft war ab sofort zerstört durch Misstrauen, durch Ungehorsam, durch Angst. Und der Mensch ist sozusagen nicht mehr online mit Gott, sondern offline. Die Verbindung ist unterbrochen, sie ist gekappt. Das ist diese eine grundsätzliche tiefe Grenze, die es zu überwinden gilt. Und die gute Nachricht ist, diese Grenze kann überwunden werden. Sie ist sogar überwunden. Nicht von unserer Seite aus, nicht von menschlicher Seite aus, aber von Gott aus. Und Gott wünscht sich nichts sehnlicher als dass diese Beziehung wiederhergestellt wird, dass sie wieder da ist, wieder lebendig ist, diese zerstörte Gemeinschaft. Er will Sünde vergeben. Er hat Jesus geschickt, der am Kreuz den Zorn Gottes über die Sünde auf sich gelenkt hat, auf sich genommen hat, auf sich geladen hat. Er hat dort am Kreuz, und wir werden das nach im nächsten Lied gleich miteinander besingen, er hat dort am Kreuz die Konsequenz der Sünde getragen und ist stellvertretend gestorben, stellvertretend für uns. Das ist der Ort, von dem her Vergebung, Versöhnung möglich ist. Und allein, einzig und allein aufgrund dieser Vergebung kann ein Mensch zu Gott kommen, kann die Distanz überwunden werden, kann diese Grenze überwunden werden. Aber es gibt auch noch andere Grenzen, die überwunden werden können und sollen. David sagt es mal in Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Schöner Vers, wird gerne im Kindergottesdienst den Kindern gesagt, hey, mit Gott kannst du über Mauern springen. Aber es ist nicht nur was für die Kinder, es ist für uns. Es war Davids Erfahrung, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, kann ich Grenzen überwinden, Hindernisse, Hürden überwinden. Und es heißt in Psalm 18, dass er das gebetet hat an dem Tag, als Gott ihn gerettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde. Und David hatte viele Feinde. Da war Saul, sein durchgeknallter Schwiegervater. Da war sein Sohn, sein eigener Sohn, der ihn ausboten wollte und beerben wollte und so weiter und so fort. Er hatte viele Feinde. Es gibt verzwickte Situationen, es gibt unlösbare Probleme, es gibt Ausweglosigkeiten, es gibt Sachen, die wir sagen so, die wie ein Berg vor uns stehen und wie ein unüberwindbarer Berg, wie ein ganzes Bergmassiv. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Und dann sagt derjenige oder betet derjenige, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn wir es mal anders betonen, kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles kann, in dessen Macht alles steht. Berge, die vor uns stehen, die können nicht einfach immer so weggebetet werden, aber sie können überwunden werden, sie können bezwungen werden mit Gottes Hilfe. Nochmal die Überlegung, was könnte das jetzt konkret bedeuten, Grenzen überwinden? Es könnte bedeuten, über den eigenen Schatten zu springen, auf jemand zuzugehen, jemanden um Verzeihung zu bitten oder jemanden um Hilfe zu bitten. Das fällt uns ja auch manchmal schwer. Wir wollen es irgendwie lieber selber schaffen. Vielleicht ein klärendes Gespräch suchen. Es könnte bedeuten, mit Herzklopfen und trotzdem mit dem Mut von oben irgendwie auf eine bestimmte Situation, auf eine bestimmte Herausforderung zuzugehen. Es könnte bedeuten, eine Aufgabe anzupacken, der ich mich nicht gewachsen fühle, die mir aber vor die Füße gelegt wird. Durch Gottes Gnade kann ich die Grenze zwischen Gott und mir überwinden und mit Gottes Hilfe kann ich Grenzen und Mauern in meinem Leben überwinden. Und jetzt ist die große und nicht immer einfache Frage zu unterscheiden. Wann ist was dran? Und vielleicht, Wilfried, kannst du diese kleinen Zettel mal durch die Reihen geben. Das sind einfach die drei Stichpunkte nochmal drauf und diese Symbole, diese drei Möglichkeiten. Und die große Frage ist, wann ist es dran, eine Grenze in meinem Leben anzunehmen und nicht mehr mich da länger dagegen aufzubegehren oder so? Und wann ist es aber dran, dass ich zu Gott bete wie Jabez, erweitere mir meine Grenzen, erweitere mir meine Situation, erweitere mir meine Möglichkeiten? Und wann ist es dran, richtig auch eine Grenze zu überwinden, drüber zu springen? Und die Antwort darauf kann ich euch natürlich nicht geben. Die Antwort auf die Frage, wann ist was dran, die kannst nur du selber geben oder dir von Gott ins Herz legen lassen. Und diese Zettel sollen einfach ein Angebot sein, eine Hilfe sein, es konkret zu machen. Wir hören viele Predigten im Jahr, 52 oder so, Pi mal Daumen. Und viele vergessen wir und vieles nicken wir vielleicht und sagen, schön war's, aber dann ist es auch wieder weg. Und deswegen einfach das Angebot, es konkret zu machen und vielleicht einen Satz darauf zu notieren, also in der Predigt hat Gott mich an diese Situation irgendwie erinnert, mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe den Eindruck, dass hier Gott mich anspricht und dass eines dieser drei Dinge dran ist. Und dann kannst du dir da auch noch einen Namen hinschreiben auf den Zettel, mit wem du drüber sprechen möchtest. Das ist kein Muss, kein Druck. Ich verpflichte niemanden. Und ich sage immer, ihr könnt es auch gern morgen als Einkaufszettel verwenden, die Rückseite, die habe ich freigelassen. Aber ihr könntet auch, wenn Gott in irgendeiner Ecke eures Herzens was berührt hat, dann könntet ihr auch einen Schritt machen und einfach ja, einen Schritt auf jemanden zugehen und mit Gottes Hilfe Dinge verändern in deinem Leben. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen.